Hi, bevor wir mit der heutigen Folge starten, eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar wird es in diesem Podcast ab jetzt hier und da Werbung geben. Meist in der Form, dass dann einzelne Folgen gesponsert werden. Ja, wer meine Arbeit schon länger verfolgt, weiß, dass ich eigentlich so meine Social-Media-Kanäle so komplett werbefrei halte, auch mein gesamtes Material und meine Impulse immer kostenlos anbiete. Und es wird auch weiterhin so bleiben, denn es ist mir einfach ein innerstes Anliegen, meine Angebote wirklich allen Menschen, also egal wie der finanzielle Background aussieht, zur Verfügung zu stellen. Im Podcast breche ich das jetzt ein wenig auf und es hat eigentlich ganz pragmatische Gründe, in die ich euch kurz transparent mitnehme. Ich finanziere diesen Podcast selbst, also wirklich aus eigener Tasche. Ich habe also mein eigenes Geld in die Hand genommen, damit für euch diese Folgen entstehen können. Das betrifft Aufnahmezubehör, den Schnitt und auch natürlich die ganze Arbeit der Produktionsfirma, die mich hier unterstützt. Das sind komplett meine Ausgaben und ich möchte eigentlich nur durch gelegentliche Werbeeinnahmen erreichen, dass sich dieser Podcast trägt, also einfach selbst finanziert. Und ich möchte so auch absichern, dass ich das lange machen kann. Bei der Auswahl der WerbepartnerInnen werde ich verantwortungsvoll sein. Ich glaube, das ist jetzt nicht überraschend. Und ich bin mir auch recht sicher, dass ihr gut nachvollziehen könnt, warum ich diesen Schritt gehen möchte. Für euch ändert sich im Grunde erstmal gar nichts. Die Folgen bleiben frei zur Verfügung, so wie sie waren. Ihr hört jetzt nur ab und zu ein kleines bisschen Werbung, ein paar Empfehlungen. Also, danke fürs Gehör und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Thema.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Sich verstanden zu fühlen und sich selbst mitteilen zu können, ist der Grundstein, auf dem unsere Kinder ihr weiteres Leben aufbauen. Das sagt meine heutige Gästin Patricia Pomnitz. Sie ist Sprachtherapeutin, hat Logopädie studiert, berufsbegleitendes Studium für Therapiewissenschaften absolviert und ist außerdem diplomierte Legasthenie-Therapeutin. Also absolut geballte Expertise auf dem Gebiet der Kindersprache. Patricia und ich kennen uns tatsächlich schon eine Weile, denn wir beide haben zusammen das Kinderbuch Das kleine Herr Was geschrieben. Ein Projekt, an das ich mich sehr, sehr gerne erinnere. Es war eine ganz tolle Zusammenarbeit und ich freue mich wahnsinnig über dieses Buch, denn es zeigt, wie sich Kinder, die sich vielleicht nicht zu den gängigen Erwartungen entsprechend ausdrücken können, wie die sich fühlen und wie groß und wie schwer sowas werden kann. Und lass uns doch da mal direkt einsteigen, liebe Patricia. Was macht es denn mit Kindern, wenn da immer wieder das Feedback kommt, dass sie scheinbar irgendwie nicht so kommunizieren, wie das Gegenüber das zum Beispiel aufgrund des Alters des Kindes erwarten würde?
Ja, also wenn ein Kind sich nicht adäquat ausdrücken kann oder andere nicht richtig versteht, dann führt das natürlich zu ganz vielfältigen Schwierigkeiten, denn das beeinflusst eigentlich jeden Aspekt in meinem Leben. Wenn ich ein Bedürfnis kommunizieren möchte, wenn ich irgendwas ganz Tolles, Emotionales gesehen habe und das mitteilen möchte und das aber nicht kann, dann kann ich natürlich einerseits sehr frustriert werden. Die Kinder zeigen auch oft sogenannte, tatsächlich nennt man das so, sprachbedingte Wutanfälle oder Aggressionen, die sich körperlich äußern können, in Treten, Beißen, Kratzen. Oder sie ziehen sich zurück und erleben eine Angst und Unsicherheit, weil sie eben immer wieder erlebt haben, ich habe etwas scheinbar falsch gesagt, ich wurde nicht richtig verstanden, ich kam kommunikativ nicht zum Ziel oder ich habe andere nicht richtig verstanden. Was erzählen die mir denn da eigentlich? Also habe ich Angst vor Sprache und vor Kommunikation und ziehe mich vielleicht zurück. Und das kennen wir in der Literatur unter der sogenannten Isolation der betroffenen Kinder. Also wir erleben das im Kindergarten bereits, dass die Kinder eher für sich allein spielen und nicht so richtig in den Austausch mit anderen kommen. Das heißt, es beeinflusst mein Selbstwertgefühl. Ja, ich habe dann eher ein geringeres Selbstwertgefühl. Ich fühle mich vielleicht missverstanden, dumm oder anders als andere. Aber es beeinflusst auch die Beziehungen zu anderen. Ich habe Schwierigkeiten, Freundschaften aufzubauen, zu leben, in Kontakt zu treten.
Also ein ganz schönes Päckchen, das diese Kinder da mit sich tragen. Und wir kommen noch genauer dazu, inwiefern das im therapeutischen Kontext, in dem du ja zu Hause bist, berücksichtigt werden kann. Ich möchte vorher noch ein bisschen Fundament bauen, bis wir da hinkommen. Mhm. In diesem Podcast geht es ja nicht nur darum, aufzuklären, sondern es geht auch darum, hier mit einer gewissen Haltung und einer gewissen Perspektive auf neurodivergente Kinder zu gucken, auf Kinder, die sich eben in welchem Bereich auch immer irgendwie anders verhalten, als es eben so Erwartungen entspricht. Und dann ist es mir ganz wichtig, dass wir zum Beispiel, wenn wir bei Neurodivergenzen in meinem Themenfeld sind, ganz wichtig, dass wir da von einer anderen Art der Wahrnehmung sprechen, aber eben nicht von einer falschen. Das ist ja bisher ganz oft so die Gegenüberstellung. Es gibt das Falsche und das Richtige, das Unnormale und das Normale. Inwiefern lässt sich denn dieser Blick zu sagen, nee, es gibt ganz viele unterschiedliche Formen wahrzunehmen, zu denken, zu fühlen und keine ist erstmal per se schlechter als die andere. Inwiefern lässt sich dieser Blick auf dein Gebiet übertragen, nämlich auf den Bereich der, in Klammern, Kinder, Sprache allgemein?
Mhm. Ja, das ist wirklich sehr tricky. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich sehr häufig eben den Begriff der Störung benutze. Denn wenn man aus dem medizinischen oder sprachtherapeutischen Bereich kommt, dann hat man das genau so gelernt, ne? Wir klassifizieren in normgerecht und eben in nicht normgerecht, in auffällig oder wie auch immer. Ich versuche immer, gerade wenn ich auch mit Eltern spreche, von diesem Label richtig, falsch oder gestört normal wegzukommen, indem ich ihnen versuche zu erklären, was ist eigentlich funktionale Sprache. Das bedeutet, ich kann mich in irgendeiner Art und Weise mitteilen, verständlich machen und andere verstehen. Und das bedeutet, meine Sprache entwickelt sich auch weiter mit der Umwelt. Und gleichwohl muss ich jetzt natürlich als Sprachtherapeutin, die eine Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert und therapiert, irgendwie unterscheiden in normgerechte Sprachentwicklung und abweichende Sprachentwicklung. Aber es geht eher nicht darum zu sagen, das Kind spricht etwas falsch aus oder das Kind nutzt Grammatik falsch, sondern eben anders oder eingeschränkt, was dazu führen kann, dass es im Alltag an seine Grenzen stößt und nicht teilhaben kann. Das heißt, klinisch gesehen bezeichnen wir natürlich schon die Sprachentwicklung als auffällig, aber ich versuche zu sagen, es ist ein Muster, ein anderes Muster, das Ihr Kind da benutzt, das wir eher von einem jüngeren Kind erwarten würden. Oder es ist ein Muster, das super spannend ist. Ja, so hat ein Kind noch nie ein Wort ausgedrückt oder noch nie einen Satz formuliert. Also ich versuche es positiv zu formulieren. Und jetzt müssen wir eben gucken, wie stark kann das die Teilhabe im Alltag einschränken und an welchen Stellen können wir nachhelfen. Aber es ist tatsächlich sehr schwierig, da den richtigen Weg zu finden.
Ich finde aber das, was du sagst, klingt auf jeden Fall schon nach einer sehr achtsamen Balance, ne? Und gerade dann eben auf diesen Funktionsaspekt zu gehen, dass Sprache ja nicht einfach nur so da ist, sondern in der Regel dazu da ist, um uns miteinander in Verbindung zu bringen, Bedürfnisse auszudrücken, gehört zu werden, teilzunehmen an einer Gemeinschaft und dass es dann einfach darum geht, nicht zu sagen, okay, du sprichst falsch, du sprichst richtig, sondern wie finden wir hier einen Entwicklungsweg, bei dem du mit dem, was du mitbringst, maximal teilnehmen kannst. Ne? Und was ich da raushöre, ist, dass dann aber, und das finde ich total toll, dass du das so kommunizierst, ist eine beidseitige Aufgabe. Ne? Das Kind hat einen Entwicklungsweg vor sich, in dem vielleicht bestimmte Dinge angepasst, verändert und weiterentwickelt werden. Aber auch die Umgebung hat die Aufgabe, darauf sensibel zu reagieren. Und eben auch zu gucken, okay, an welcher Stelle kann ich sehr wohl schon mit der Kommunikationsart umgehen, die mir das Kind hier präsentiert. Und ich finde, das hast du sehr, sehr schön zusammengebracht. Und es ist ja einfach so, dass uns erstmal das Anderssein ins Auge fällt. Ne? Das ist auch das, und dazu kommen wir jetzt, was, es fällt nicht ins Auge, sondern genau genommen fällt es ja ins Ohr. Und da wird Eltern natürlich erstmal das auffallen, was dann doch vielleicht anders ist, als sie das so bei den anderen Kindern im selben Alter, bei Freundinnen bemerken. Und oft hören Eltern ja dann erstmal, ach na ja, jedes Kind in seinem Tempo, die einen früher, die anderen später. Dann kommt das mit einem Mal, wirst du schon sehen. Oder ach, das ist einfach Charakter. Ne? Das sind dann so Sätze, die mir vor allem im Feld Sprache auch oft auffallen. Ne? Wenn dann doch Eltern mal sagen, oh, ich weiß nicht, ist das noch normgerecht, wie du gesagt hast, ist das noch altersgerecht oder sollte ich mal nachschauen lassen? Ist diese entspannte Haltung, die dann Eltern so entgegengebracht wird, eine, die du teilst?
Nein, gar nicht. Tatsächlich erleben das Eltern sehr häufig, sogar in der kinderärztlichen Praxis. Eltern haben eigentlich ein recht gutes Bauchgefühl und merken, irgendwie stimmt hier was nicht. Ich sage Eltern immer, vergleichen Sie Ihr Kind nicht unbedingt mit einem anderen Kind, denn jedes Kind ist individuell. Aber schauen Sie, messen Sie Ihr Kind an seinen eigenen Fähigkeiten und schauen Sie, ob es da eben zu Problemen kommt, ne, zu Missverständnissen im Alltag, in der Kommunikation, zu Wutanfällen, Frust, Isolation, Mobbing von anderen Kindern, ne, erleben wir leider häufig im Zusammenhang mit der Sprachentwicklungsstörung und auch familiären Frust, weil selbst die Eltern oft ihr Kind nicht verstehen. Und wenn Eltern merken, da stimmt was nicht, ist das Bauchgefühl meist okay und es ist fatal. Das Bauchgefühl ist nicht okay, das Bauchgefühl ist wichtig und richtig und es ist fatal, wenn sie dann zum Abwarten, blinden Abwarten vertröstet werden. Und das machen leider Kinderärzte oder Kinderärztinnen auch häufig, die dann sagen, Sprache ist so variabel, wir warten mal ab. Tatsächlich ist es aber so, dass je früher eine Verzögerung erkannt wird, desto besser die Fördermöglichkeiten und die weiteren Entwicklungswege. Deswegen würde ich Eltern immer empfehlen, wenn sie das Gefühl haben, da stimmt was nicht, Unterstützung anzunehmen und sich Expertenrat zu suchen.
Wo genau würden Sie den finden?
Die erste Anlaufstelle ist natürlich immer, in Deutschland ist das so, denn Logopäden sind weisungsgebunden, der Kinderarzt oder die Kinderärztin. Da wäre eine gute Möglichkeit die U-Untersuchungen, wo man seine Beobachtungen und Sorgen ansprechen kann. Aber man könnte auch einen externen Termin außerhalb der U-Untersuchungen veranlassen. Und dann würde ich zu einer Logopädin oder einem Logopäden gehen für eine Sprachentwicklungsdiagnostik. Und da muss jetzt noch nicht mal gleich rauskommen, dass das Kind eine Sprachentwicklungsstörung hat. Vielleicht kommt einfach nur raus, okay, hier nach unserem Test konnten wir feststellen, dass das Kind hier und dort verzögert ist oder noch auf einem Stand eines früheren Kindes steht. Und wir können aber durchaus noch abwarten, weil ja alle Zeichen, Prädikatoren zum Beispiel, positiv sind. Das heißt, man geht da nicht unbedingt immer direkt mit einer Therapieempfehlung raus, sondern manchmal sagt die Logopädin tatsächlich, wir können abwarten und eine Elternberatung machen, den Eltern gute Tipps mit auf den Weg geben und Sicherheit im eigenen Handeln wieder mit auf den Weg geben. Und dann bestellt man die Eltern nochmal ein und dann guckt man, wie hat sich das Kind jetzt weiterentwickelt? Braucht es Hilfe, ja oder nein? Und wahrscheinlich kommt jetzt direkt deine Frage, ich greife mal vor, ab wann sollte man nicht mehr entspannt abwarten? Also ab 2 Jahren kann man eine Verzögerung sehr gut feststellen. Und ab 3 Jahren sprechen wir dann eben schon von der, na, da ist wieder das Wort gestörten Sprachentwicklung. Und man muss nicht immer bis 3 Jahre abwarten. Je nachdem, was das Kind in der Diagnostik zeigt, kann man dann unter Umständen auch schon mit 2 Jahren und 3 Monaten oder mit 2,5 Jahren sagen, okay, und jetzt, ne, machen wir ein bisschen Anschubhilfe und helfen dem Kind in der Hoffnung, dass es sich gut weiterentwickelt und nicht jahrelang therapeutische Begleitung braucht.
Haben Eltern denn eine Chance, an Unterstützung zu kommen, wenn jetzt, wie du am Anfang ja gesagt hast, Kinderärztin, Kinderarzt sagt, ach na ja, ne, die einen früher, die anderen später, das kommt schon noch. Reden Sie viel mit Ihrem Kind, das gibt's auch ja, ne, diese Empfehlung. Einfach viel mit dem Kind reden, dann wird das schon. Und eben diese Überweisung dann nicht ausstellen. Was können Eltern dann tun?
Das ist tatsächlich schwierig. Also es ist ein bisschen Klinkenputzen, so nenne ich es immer. Und ich versuche den Eltern auf den Weg zu geben, lassen Sie sich nicht abwimmeln, stehen Sie für Ihr Kind ein, machen Sie noch einen Termin, nerven Sie den Arzt oder die Ärztin und unter Umständen suchen Sie sich eine andere Anlaufstelle, zum Beispiel den Hals-Nasen-Ohren-Arzt. den Allgemeinarzt oder die Allgemeinärztin, die PET-Audiologen, das sind die kinderärztlichen Hals-Nasen-Ohrenärzte, und es gibt auch die Möglichkeit, zum sozialpädiatrischen Zentrum zu gehen, wo die Kinder auch nochmal interdisziplinär gut diagnostiziert und begleitet werden. Aber ja, ohne Verordnung kommt man nicht in diese Therapiespirale hinein. Wenn ein Kind also wirklich Therapie benötigt, und Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung brauchen Sprachtherapie, da reicht leider eine Sprachfördermaßnahme, die man zum Beispiel im Kindergarten oder in den Kitas kennt, nicht aus, muss man eine Verordnung haben. Aber man kann vielleicht auch über Umwege, erfordert natürlich viel Eigeninitiative, auch im Internet suchen. Es gibt viele mittlerweile gute Seiten, die informieren und auch erste Tipps geben. Ich habe zum Beispiel meine Sprachgold-Elternseite entwickelt, wo ich Eltern einfach viele Informationen online mit auf den Weg gebe, damit sie schon handlungsfähig werden, während sie eben auf diese ersehnte Verordnung oder den Therapieplatz warten.
Das ist natürlich ganz wertvoll von dir, und wir werden diese Seite auf jeden Fall verlinken, sodass sich dort alle Eltern, die dann Interesse haben, sofort schon mal umschauen können. Und ich finde es sehr mutmachend, einfach an der Stelle zu sagen, dann geht nochmal hin, fragt nochmal nach, weil ich weiß, dass Eltern ganz oft so erstmal völlig vor den Kopf gestoßen sind, wenn sie sich dann trauen, sowas anzusprechen. Das kostet ja auch eine gewisse Überwindung, zu sagen, ich glaube, hier ist etwas nicht richtig, in Anführungsstrichen eben, ne? An meinem Kind, mir fällt hier was auf. Das sagt man nicht einfach so, ne? Das ist ja schon Überwindung. Und wenn man dann abgeschmettert wird mit den Worten, ach, das, nee, ne? Hier ist ja gar nichts. Dann fällt es sehr schwer, quasi bei diesem Blick zu bleiben und zu sagen, ja, aber doch. Und ne, dann wirklich an dieser Stelle die Ermutigung zu sagen, dann einfach nochmal kommen, immer wieder ansprechen. Vielleicht eben sich auch zu überwinden, das auch früh anzusprechen, wenn es erstmal nur in Anführungsstrichen ein vages Bauchgefühl ist. Das rate ich auch immer in den anderen Kontexten im neurodivergenten Bereich. Lieber frühzeitig die kinderärztliche Praxis mit reinholen, damit es nicht 3-4 Jahre heißt, ach nö, eigentlich alles okay, wir gucken da so ein bisschen, aber nö, alles gut. Und dann kommt man plötzlich mit einer Sache und dann braucht das Ganze noch Zeit und dann verstreicht einfach wahnsinnig viel Zeit am Ende, bevor Kind und Familie Unterstützung bekommen. Und lieber spreche ich 1-2 Dinge vielleicht an, wenn ich das noch gar nicht so verinnerlicht habe für mich, diese Beobachtung, und so ganz in Aufruhr bin, sondern wenn sich so die ersten Gedanken regen, einfach damit auch die Praxis ein bisschen mitgenommen ist in diesem Prozess.
Werbung. Diese Folge wird von meinem Zuhause-Verlag, dem Belz Verlag, unterstützt. Ein Verlag, der das Thema Neurodivergenz besonders in den letzten Jahren sehr verstärkt in seinem Sortiment berücksichtigt. Ich habe euch ja schon ein paar Bücher vorgestellt, aber heute soll es mal um ein ganz anderes Produkt gehen, nämlich ein Kartenset. Und zwar das Set Gemischte Gefühle. 56 Bildkarten für Therapie, Beratung und Coaching. Und tatsächlich ist das einzige Kartenset, das ich selbst in meiner Arbeit für Reflexion und Gefühle einsetze. Ich habe ja selbst ganz viel Material, aber das ist das einzige, was ich wirklich von außen mir dazugezogen habe. Und ich sage euch auch warum. Es hat einen ganz vereinfachten Comic-Stil, ist also in seiner Darstellung sehr minimalistisch. Und das ist gerade zum Beispiel im Kontext autistischer Kinder sehr wertvoll. Es sind so kleine Wesen und Monsterchen dargestellt, die wirklich sehr liebenswert und ja drollig aussehen und Kinder ansprechen. Das ist meine ganz klare Erfahrung, aber tatsächlich auch Erwachsene. Und was ich besonders schön und einzigartig finde, das Wesen auf den Bildern macht dann zusätzliche Ausrufe wie Pa oder Autsch oder Endlich. Und wer in der Folge zur gestaltbasierten Sprachentwicklung autistischer Kinder gut aufgepasst hat, weiß, wie wertvoll solches Sprachmaterial genau für diese Kinder ist. Es bietet einfach ganz viel Raum für Gespräche, Interpretationen und Beschäftigung und eben auch eine Einladung zu lautlicher Nachahmung. Den Link zu dem Set findet ihr in den Shownotes. Ich habe es mir tatsächlich schon weit vor diesem Podcast selbst gekauft und arbeite wirklich bis heute sehr gern damit. Schaut doch gerne mal in den Shownotes vorbei. Und nun viel Spaß mit der Folge. Werbung Ende.
Was wir noch nicht geklärt haben, ist, in welchem Kontext so Sprachentwicklungsstörungen und Verzögerungen überhaupt auftreten können. Also ich weiß, dass selbst aus dem autistischen Bereich, dass Kinder da ja unterschiedlich stark verbal sein können, bis hin zu einer kompletten Nonverbalität. Und ich durfte auch in diesem Podcast schon lernen, dass es im Bereich der Dyspraxie eine Form gibt, die die Sprache betrifft. Die Folge dazu verlinke ich auch nochmal. Es gibt ja aber doch ein sehr breit zusammenlaufendes Feld, in dem sich diese Phänomene so zeigen können. Vielleicht kannst du da so einen kleinen Überblick geben.
Ja, also die Sprachentwicklungsstörung ist dadurch definiert, dass die Betroffenen Sprache ganz anders verarbeiten. Und dieses Verarbeitungsdefizit führt dazu, dass Sprache eben eventuell nicht gut verstanden werden kann, dass ich also Probleme habe, andere zu verstehen oder aktiv Sprache zu verwenden. Und das äußert sich dann in diesen sprachlichen Modalitäten, die wir da so haben. Das ist zum Beispiel der Wortschatz. Das heißt, die betroffenen Kinder haben einen kleinen Wortschatz, können sich nicht so eloquent ausdrücken, sprechen vielleicht oft vom Dingsda oder Dingsdabums, ja, und ihnen fehlen oft die Wörter. Dann den Bereich der Grammatik, das heißt, in wohlgeformten Sätzen zu sprechen, den Plural, also die Mehrzahl zu markieren, der, die, das und eben den Kasus, die Fälle, Dativ, Akkusativ und so weiter richtig zu benutzen, Nebensätze zu bilden. Dann haben wir den Bereich der Aussprache, dass ich also Wörter so ausspreche, wie wir das quasi von unserer Sprachstruktur in der Sprache, in der wir aufgewachsen sind, auch erwarten würden, und eben nicht Laute auslasse oder vertausche. Und wir haben den Bereich der Pragmatik, also das ist die Anwendung der Sprache, dass ich also verstehe, jetzt hat mir jemand eine Frage gestellt, darauf muss ich antworten. Oder dass ich anhand von bestimmten sprachlichen Markern erkenne, ah, jetzt kann ich meinen Redebeitrag leisten, jetzt hat derjenige aufgehört zu sprechen, jetzt bin ich an der Reihe und eben nicht unterbreche zum Beispiel, ne? Also diese vier Bereiche haben wir im Bereich der Sprachentwicklungsstörung. Und es ist so, dass circa, nur um mal eine Zahl zu nennen, denn ich finde, Aufklärung ist so wichtig, 7,5% aller Kinder eines Jahrgangs sind eben von so einer Sprachentwicklungsstörung betroffen. Das heißt, sie können in irgendeiner Art und Weise Sprache nicht so gut aktiv benutzen im Bereich Wortschatz, Aussprache, Grammatik oder Pragmatik und vielleicht sogar Sprache nicht ausreichend gut verstehen. Und wenn man sich mal vorstellt, wie viele Kinder da betroffen sind, dann sind das circa 2 Kinder pro Schulklasse. Also wenn jetzt diese 7,5% pro Klasse gleich verteilt sein sollten, was natürlich im Alltag nie so ist, aber so ungefähr statistisch gesehen. Und leider ist es aber auch so, dass die Sprachentwicklungsstörung, obwohl sie eben die häufigste Entwicklungsstörung weltweit im Kindesalter ist, verkannt wird, weil sie gar nicht erkannt wird, weil man gar nicht darüber Bescheid weiß, weil man gar nicht weiß, dass es sie gibt. Mhm. Und du wirst vielleicht davon berichten können, selbst Lehrkräfte kennen sie oft nicht. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich zu weit aushole, aber ich stelle mir dann immer vor, da ist ein Kind, weil wir gerade beim Aussitzen waren, ne? Es wurde aus irgendeinem Grund das Sprachproblem ausgesessen. Ich habe im Kindergartenalter keine Förderung, keine Therapie bekommen und jetzt bin ich Schulkind. Und jetzt steht eine Lehrerin vor mir, die mir eine mehrschrittige Anweisung gibt und zum Beispiel sagt, holt mal euer blaues Heft aus dem Schulranzen und schlagt die 3. Seite auf. Wir machen die mittlere Aufgabe zum Thema Igel. Mhm. Zum Beispiel, ja. Ein Kind mit einer Sprachentwicklungsstörung kann diese Aufgabe, wenn es Sprache nicht gut verstehen kann, nicht erfüllen, denn es ist vielleicht schon ausgestiegen bei, hol mal deine blaue Mappe. Und dann steht es im Klassenraum und ist orientierungslos und weiß nicht, was es tun soll. Oder es erinnert sich nur an das Letztgenannte, irgendwas mit Igel, und weiß aber wieder nicht, was es tun soll. Und wenn ich jetzt als Lehrkraft gar nicht weiß, was da los ist, dann kommt es natürlich oft auch zu so einer Uminterpretation. Ja. Ne? Das Kind ist unaufmerksam, das hört nie zu, es ist verträumt, es ist unmotiviert, ja, bockig, was auch immer es da für Interpretationen geben kann. Und damit hat das Kind eigentlich ein Risiko der doppelten Benachteiligung. Ne? Einmal kann es gar nicht richtig am schulischen Lernen teilnehmen aufgrund der sprachlichen Blockade, obwohl es kognitiv und geistig das Thema durchaus lösen könnte, weil es ein reines spezifisches Sprachproblem ist. Und gleichzeitig wird es durch diese Uminterpretation, kommt es in so eine andere Schiene und wird gar nicht eigentlich so gefördert und abgeholt, wie man das vielleicht machen könnte.
Ja.
Und erlebt ständig negative Erfahrungen mit Sprache und Lernen.
Und das in einem Kontext, der ja extrem von ständiger Kommunikation und Sozialinteraktion geprägt ist. Ne? Schule ist ja kein Ort, an dem man sich da so irgendwie rausziehen könnte, sondern Kommunikation und Interaktion ist die ganze Zeit gefragt. Manchmal im fachlichen Kontext, in Gesprächskreisen, in der Pause, im Ankommen, in dem Umgang mit anderen Kindern. Man muss vor allen Dingen ja auch wirklich gut beherrschen, sage ich mal, sich selbst mitteilen zu können, ne? Einfach selbst sagen zu können oder kommunizieren zu können, ich hab Hunger, ich möchte auf die Toilette oder wie auch immer, ne? Und wenn einem da einfach große Steine in den Weg gelegt sind, dann ist auch nochmal die Wahrscheinlichkeit, da unterzugehen, relativ groß, starke Ängste zu entwickeln, die sich dann wirklich komplett irgendwann auf das Gesamtfeld Schule übertragen, richtige Schulängste zu entwickeln, recht hoch. Und da sind wir genau in dem Thema, wo ich jetzt vertiefter einsteigen möchte, nämlich deinem Kernstück, dem therapeutischen Kontext. Nehmen wir mal an und hoffen wir, dass eben ein Kind dort gut jetzt reinkommen kann in den therapeutischen Kontext, weil es gesehen wurde, weil entweder eine Diagnose dasteht oder jetzt gefunden werden soll. Und dann kommen diese Kinder zu dir. Du hast schon klar gemacht, dass selbst auch junge Kinder schon sehr doll merken, och Mann, irgendwie werde ich nicht richtig verstanden. Ich krieg nicht hin, das auszudrücken, was aber in mir ist. Es gibt Aggressionen, Wutanfälle, Rückzug. Die kommen also schon nicht als unbeschriebene Blätter in diesen therapeutischen Kontext hinein. Fangen wir mal mit diesem ganz wichtigen Part des Selbstbilds an. Inwiefern kann eine Sprachtherapie denn das berücksichtigen?
Sie berücksichtigt das im Prinzip schon durch ihre Existenz. Ganz banal. Denn der Therapieraum und ich als Sprachtherapeutin bin ein ganz geschützter Raum für das Kind. Du musst dir vorstellen, das ist sehr künstlich. Da ist ein Kind nur mit mir 1:1. Wir sind frei von allen Störgeräuschen der Gruppe, ja, oder des Alltages. Ja. Und jetzt ist da auch noch jemand, der sich unglaublich gut mit meinem Problem auskennt, der weiß, welche Strategien mir helfen würden. Das heißt, allein der Kontext der Sprachtherapie, der Therapieraum und mich als Person, ich ermögliche eine Kommunikation ohne Druck und ermögliche dieses Gefühl, da ist jemand, der hilft mir, der hat mich jetzt endlich verstanden und da darf ich auch Fehler machen. Und das ist etwas, was ich als Therapeutin sehr lebe, dass Fehler zum Lernen einfach dazugehören und erlaubt sind. Das heißt, ich kritisiere nicht, ja, ich label nicht, du hast es nicht gut ausgesprochen oder falsch ausgesprochen, sondern Sprache ist immer wertvoll, egal wie sie sich äußert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dem Kind erlaube, in Anführungsstrichen, über alle Mittel, die es hat, mit mir zu kommunizieren und die auch verstärke und lobe und als wertvoll erachte. Und das kann sein, dass ein Kind auf eine Bildkarte zeigt oder mit Gestik und Mimik kommuniziert, dass ich aber das als Kommunikationspotenzial positiv bestärke, dann hole ich das Kind schon quasi am Selbstwertgefühl ab. Ja, dann kann ich das da schon aufbauen in dem Moment. Weil es eben im Alltag immer erlebt, es macht es anders. Und jetzt, und vielleicht nicht gut und wird kritisiert, und jetzt auf einmal ist da jemand, der sieht meine Kommunikation als positiv. Ja, das heißt, ich lobe auch jeden Sprechversuch und nicht nur das Ergebnis. Ich setze ganz viele positive Verstärkung, ne? Und sage zum Beispiel auch sowas wie, Mensch, das Wort war jetzt richtig schwer und du hast es versucht. Toll, ja, oder ja, wie auch immer. Oder ich mache kleine Fortschritte sichtbar, indem ich die auch wirklich verbalisiere. Und dann ist vielleicht noch zu erwähnen, das Spiel. Natürlich mit kleinen Kindern müssen wir immer in irgendeiner Art und Weise spielen. Das Spiel ist der Träger der Therapie. Aber wenn ich jetzt plötzlich in einem Rollenspiel oder in irgendeinem Spiel, das ich mag, wo ich Stärken habe, Bausteine zum Beispiel zum Turm aufstapeln oder mit Puppen spielen, ja, ich bin unglaublich sozial und möchte mich um die Puppe kümmern, sie wickeln, eincremen, trösten. Und wenn ich da jetzt in diesem Spiel, was dem Kind Spaß macht, ihm ermögliche, jetzt Sprache aktiv anzuwenden und positive Erfahrungen mit Sprache in diesem spaßigen Bereich Spiel zu machen, kann ich auch das Selbstbewusstsein stärken.
Und ich könnte mir vorstellen, dass Kinder, die einfach immer wieder merken, ich habe einen Fehler gemacht und das wird mir negativ zurückgemeldet, manchmal auch wirklich sehr unbeabsichtigt von Eltern. Viele, also im Grunde genommen sitzt ja kein Elternteil da und möchte das Kind bewusst vor den Kopf stoßen. Vieles passiert einfach, weil man das vielleicht gar nicht im Blick hat, was das bedeutet für so ein Kind, ne? Dass das auch wirklich erstmal so ein Fundament ist, das geschaffen werden muss, diese Angst vor dem Fehler zu überwinden und überhaupt erstmal wieder ein Vertrauen in die eigene Sprache und in die eigenen Fähigkeiten zu gewinnen, ne? Bevor dann natürlich die vielen, vielen unterschiedlichen Methoden und Techniken greifen können, die wir natürlich jetzt hier nicht alle umreißen können. Aber ich finde es eben ganz wichtig, dieses Fundament einmal sichtbar zu machen. Und das haben wir ja auch, kleiner Werbeblock am Rande, darum ganz besonders in den Fokus von unserem Kinderbuch gestellt. Denn was letztendlich dann wirklich auch so an inhaltlichen Methoden kommt, das sieht sicherlich sehr, sehr individuell aus. Mhm. Aber ich weiß, wie du mir damals erzählt hast, dass das größte Ding dieser Kinder erstmal ist, wenn die kommen, überhaupt ein Vertrauen wiederzugewinnen in Sprache, sich überhaupt zu trauen zu sprechen.
Ja, und Sprechfreude zu empfinden.
Ja, genau, genau. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das betrifft ja wirklich viele Kinder, die eben diese Erfahrung machen, ich mache Dinge anders als andere, egal in welchem Bereich. Und das war natürlich was, wo ich sehr anknüpfen konnte. Und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Wenn du jetzt mit Kindern arbeitest, und du hast ja schon gesagt, es ist total schwierig, auch Eltern gut zu kommunizieren. Ja, da gibt es etwas, das auffällig ist und das wir im besten Fall schon ein bisschen weiterentwickeln. Aber ich möchte nicht von richtig und falsch sprechen. Wie genau schaffst du das mit Kindern? Also du hast ja gerade schon so ein bisschen einen Einblick gegeben, dass du eben nicht sagst, boah, falsch ausgesprochen oder ja, netter Versuch, war aber trotzdem nicht richtig. Aber wie schaffst du diese Balance aus, wir üben hier und wir verändern ja auch etwas oder bringen etwas weiter, weil es vielleicht nicht so ist, wie das günstig wäre, ohne dass du das zu defizitär in den Blick nimmst? Bei Erwachsenen kann ich es mir vorstellen, bei Kindern finde ich es fast noch schwieriger.
Ja, ich ermutige natürlich immer und sage, komm, wir schaffen das, wir probieren jetzt nochmal. Ich kann es, glaube ich, am besten erklären, wenn ich jetzt einfach ein konkretes Beispiel nehme. Wir versuchen jetzt nochmal das Geräusch sch zu machen, ja, und dann geben wir dem Geräusch einen Namen. Sch, 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 macht die Eisenbahn zum Beispiel. Und lass mich doch mal deine Eisenbahn hören. Und wenn es eben nicht so klang, wie wir ein SCH erwarten würden, dann würde ich sagen, Mensch, toll, dass du das probiert hast. Deine Eisenbahn hat geklungen, als fährt die einen Berg hinauf und es ist super anstrengend. Jetzt lassen wir sie mal bergab fahren. Versuch doch mal, die Zunge noch da und dahin zu machen. Sch, sch, ja, die Lippen mehr anzuspannen, wie auch immer. Das heißt, ich bewerte es nie als falsch, sondern versuche es assoziativ mit etwas zu verknüpfen und Impulse zu geben, wie es das Kind denn noch anders ausprobieren könnte, um auch so ein bisschen die Neugier zu wecken. Was kann mein Mund denn alles und was kommt denn dann raus, wenn ich jetzt ein bisschen die Zungenstellung oder die Lippenstellung verändere? Ja, also eher so Neugierde statt ich habe etwas anders und falsch gemacht, sondern wie kann es denn noch klingen, wenn ich es mal anders versuche?
Und auch mit der Perspektive, die ich jetzt rausgehört habe, zum Beispiel zu sagen, vielleicht geht es ja so ein bisschen leichter, beispielsweise, also in solchen Gegenüberstellungen zu denken, ne? Dass es manche Dinge gibt, die sehr anstrengend sind und vielleicht können wir die etwas leichter machen, ne? Also solchen Wording zu benutzen.
Genau. Ja. Ach, ich erkläre den Kindern immer am Anfang, wenn sie zu mir kommen, vielleicht ist das noch spannend, dass die Kinder zu mir kommen, weil wir tatsächlich am Sprechen zum Beispiel, am Sprechen arbeiten. Die Kinder kennen den Begriff der Arbeit in der Regel. Und ich sage, wir können dabei ganz viel Spaß haben. Du hast ja schon gesehen, ich habe hier unglaublich viele Spielsachen. Aber tatsächlich entdecken wir, was unser Mund alles kann, wie wir sprechen können und wir arbeiten. Denn Kinder merken, auch wenn das Spiel der Träger ist, dass da eine Anforderung an sie gestellt wird und dass es anstrengend wird. Und ich mag es nicht, sie zu veräppeln und zu sagen, du gehst jetzt mal zur Patricia und spielst ein bisschen. Denn dann sind die Erwartungen nicht klar und dann kann ich dann nichts mehr gewinnen, wenn es jetzt plötzlich anstrengend wird und ich doch nochmal nachjustieren muss. Und dann erkläre ich das eben von Anfang an so, dass wir arbeiten oder zaubern, ja, was auch immer, wie wir das beim kleinen Herr Was ja charmant formuliert haben. Genau, und dass ich dir helfe, damit es für dich zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule oder wo auch immer, also ich spreche dann diese konkreten Probleme an, die das Kind schon erlebt hat, das weiß ich aus der Anamnese, aus dem Elterngespräch ja, was da zu Hause oder im Alltag des Kindes los ist, damit das für dich leichter wird. Also das Kind braucht eine Perspektive, warum kommt es überhaupt hierher? Denn dem Kind ist es vielleicht gar nicht wichtig, ob es jetzt sagt Busch oder Bus, aber dem Kind ist es schon wichtig, verstanden zu werden. Und wenn ich ihm klar mache, da kommt es zu einem Missverständnis beim Gegenüber, weil der weiß jetzt gar nicht, meinst du den Busch da, den Himbeerbusch, oder meinst du den Bus, der da vorbeifährt, ne? Und dann macht es oft Klick und die Motivation ist dann eine ganz andere. Also wirklich einbinden das Kind, ne? Nicht über das Kind hinweg entscheiden.
Ich finde das gerade auch im therapeutischen Kontext. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einer Ergotherapeutin in diesem Podcast und die hat auch gesagt, das Wichtigste ist wirklich, Kinder mitzunehmen. Warum bist du denn eigentlich hier?
Genau.
Was machen wir hier? Und was sind auch die Zielsetzungen? Also was wollen wir denn schaffen in diesem Kontext? Ne? Und bei Eltern ist man schnell sehr selbstverständlich an diesem Punkt. Naja, wir werden jetzt mal hier so und so und so. Das wird hier passieren. Und sie meinte da eben auch, dass immer mal wieder vergessen wird, die Kinder da gut mitzunehmen. Und dann passiert eben schnell das, naja, ach, da kannst du ein bisschen spielen, ein paar Übungen machen, das macht doch auch Spaß. Sondern wirklich ruhig schon konkret auch auf diese Erfahrungswelt einzugehen. Denn wie du sagst, diese Kinder merken das ja. Das ist ja nichts, was an diesen Kindern vorübergeht. Ne? Sie haben vielleicht nicht die gleichen Zielsetzungen wie Erwachsene, das kann sein. Und finden andere Dinge störender, als vielleicht der erwachsene Begleitungsmensch als störend empfindet. Aber sie haben sehr wohl ein Gefühl dafür, dass da irgendwie was anders läuft, ne? Und dass sie bestimmtes Feedback bekommen und so. Und da finde ich ganz toll, dass darauf eingegangen wird. Wie können denn Eltern diesen Weg dann gut unterstützen?
Na, in erster Linie, ich wiederhole mich, ich weiß, dass sie
kann man nicht auch genug
Probleme
sagen.
Nicht aussitzen und blind abwarten in der Hoffnung, das löst sich in Luft auf, sondern frühzeitig Unterstützung suchen. Und ja, was können Eltern tun? Die Sicht auf das Kindes vielleicht ein bisschen ändern. Weg von diesem defizitären, mein Kind muss jetzt lernen, Wörter und Sätze korrekt auszusprechen, sondern vielleicht auch zu akzeptieren, wie es das Kind gerade tut, Zwischenstufen und Fehler wirklich zu akzeptieren. Die sind veränderbar, Sprache ist dynamisch, es geht darum, dass es sich weiterentwickelt und nicht per se stagniert und die Entwicklung stillsteht und wirklich alles positiv, seien die Erfolge auch noch so klein, wirklich als Erfolge auch zu feiern und sich auch als Familie zu feiern, ne? Dass man wieder ein Stück des Weges gegangen ist. Also sich selbst Zeit und Geduld geben, aber auch den Kindern, die Kinder ganz konkret aussprechen lassen, sie nicht unterbrechen. Auch wenn das manchmal anstrengend ist. Nicht den Blick abwenden, sondern weiter positiv in der Beziehung bleiben, wenn es gerade schwierig ist und ich mein Kind nicht verstehe oder mein Kind wütend ist, dass ich es nicht verstehe. Dem Kind also möglichst viel Zeit geben, seine Gedanken zu formulieren. Das eigene Sprachbild ist tatsächlich sehr wichtig. Also Eltern können eine Sprachentwicklungsstörung nicht verursachen, aber sie können durchaus dazu beitragen, das Kind zu fördern. Und dazu gehört ganz viel, sich selbst und seine eigene Sprache zu reflektieren. Wie spreche ich mit meinem Kind? Das würde jetzt hier zu weit führen, da alle Strategien aufzuführen, aber ganz konkret langsam sprechen. Ja, das Kind nicht von hinten ansprechen. Denn wenn ich den Blickkontakt habe und das Kind auch meine Mimik und Körpersprache sehen kann, dann erleichtere ich ihm das Verständnis. Ja, also wirklich von vorne ansprechen, langsam sprechen. Gesagtes mehr wiederholen. Ja, denn Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen brauchen wirklich eine Wiederholung. Und auch Gespräche nochmal zusammenfassen. Habe ich es richtig verstanden, dass? Oder okay, wir machen jetzt zuerst und dann ja. Vielleicht auch die Möglichkeit von alternativen Kommunikationsformen im Alltag nutzen. Dinge visualisieren, Bilder, Symbole, ja, für die Zahnbürste, für die Kleidung und so weiter nutzen, damit das Kind hier besser sprachlich abgeholt wird. Und ganz wichtig, und ich glaube, damit schließe ich ab, weil ich könnte ewig weitersprechen, was wir tun können, jeden Sprechversuch positiv werten und wirklich Erfolgserlebnisse schaffen. Und damit meine ich nicht nur fehlerfreies Sprechen zu loben, sondern wirklich jeden Sprechversuch, jede Idee der Kommunikation wertzuschätzen und positiv zu verstärken und aber auch Stärken außerhalb der Sprache zu suchen. Mein Kind zu beobachten, was macht es gerne, was macht es noch aus, außerhalb dieses großen Konstruktes Sprache, ja. Und da vielleicht auch ein Hobby suchen, wo das Kind sein Selbstbewusstsein aufbauen kann, weil es spürt, das kann ich richtig gut, ne? Da habe ich eine Stärke und sich da nochmal anders erleben kann.
Ja, hast du so wertvolle, also ich bin gerade sehr geflasht, hast du so wertvolle Tipps vielleicht auch nochmal für den pädagogischen Kontext? Also Kita, Schule, natürlich kann man darum, also darüber bestimmt auch ein Buch schreiben, weil es da bestimmt jede Menge Möglichkeiten gibt. Aber so 2, 3 Pfeiler, wo du sagst, wenn pädagogische Fachkräfte das ein bisschen im Blick haben, darauf etwas mehr Rücksicht nehmen, dann ist schon viel passiert.
Also wir hatten das ja vorhin von den mehrschrittigen Anweisungen. Ich weiß nicht, wie du das bei dir im Unterricht lebst, aber Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen scheitern eben oft daran. Die sind dann oft bei der zweischrittigen
Anweisung raus. Kinder mit ADHS zum Beispiel auch. Ja, ja, ja.
Ja, also dass man da quasi versucht, diese mehrschrittigen Anweisungen zu vermeiden oder zumindest sie in kurze Teilsätze zergliedert, dass du die betroffenen Kinder eher weiter nach vorn setzt. Dass sie auch aus deiner Mimik und Körpersprache visuelle Anker haben, aus denen sie Hilfe ziehen können, wenn sie Sprache mal nicht so gut verstehen, weil das sind wichtige visuelle Marker, die ihnen helfen, dass du eben auch versuchst, Symbole und Bilder zu benutzen, Schlüsselwörter vielleicht nochmal ganz besonders betonst, lange Schachtelsätze und Nebensätze vermeidest, dass du ihnen die Möglichkeit gibst, Dinge alternativ zu versprachlichen, dass eben auch sie vielleicht, statt es aufzuschreiben, weil sie Probleme haben im Schreiben, weil sie eine Leserechtschreibstörung noch on top entwickelt haben, die Dinge mündlich wiedergeben können oder eben statt der mündlichen, ich weiß nicht, Kontrolle oder was auch immer, denn die Kinder haben Angst zu sprechen, ja, dass du sie nicht aufrufst und sagst, okay, jetzt machen wir eine mündliche Leistungskontrolle. Also du wirst es wahrscheinlich eh nicht machen. Ich merke gerade selber, aber
nein.
Heutzutage noch, ne? Aber stell dir ein sprachentwicklungsgestörtes Kind vor, das plötzlich aufgerufen wird. Stell dich vor die Klasse und brech das Gedicht, ja, oder ja, halte einen Vortrag, sondern dass die das über alternative Wege machen können. Und auch für dich gilt natürlich, Gesagtes am Ende nochmal kurz zusammenzufassen. Und zu paraphrasieren und zu gucken, was hat das Kind wirklich verstanden? Wahrscheinlich all das, was im inklusiven Unterricht sowieso zum Tragen kommt, oder? Im besten Falle, ja.
Im besten Fall, ja. Tatsächlich ist das ja alles etwas, was uns nicht begegnet in der Ausbildung. Mhm. Darum finde ich total wichtig, dass das hier jetzt nochmal einen Platz findet. Auch wenn ich jetzt auf meinem Weg vielleicht schon relativ viel davon umsetze. Es gab eine Zeit, da habe ich das nicht gemacht. Ne? Mhm. Und da möchte ich auch ganz ehrlich und offen sein. Es gab eine Zeit, da hatte ich davon keine Ahnung. Und es gab vielleicht Dinge, die ich intuitiv wirklich nicht gemacht habe, weil ich die selbst vielleicht als Schülerin blöd fand. Ne? So diese Cold Calls werden die genannt. Also Kinder einfach aufrufen, auch wenn die sich gar nicht von sich aus gemeldet haben oder signalisieren, ich möchte jetzt sprechen. Ja, ne, klar, das war in mir irgendwie schon verankert, dass das nicht mein Weg sein wird. Aber viele andere Dinge, zum Beispiel, ne, ich habe ja ADHS, ich spreche schnell, ich spreche viel. Das war definitiv da einer meiner größten Entwicklungswege. Und auch wenn in meinem Seminar viele Dinge, also im Referendariat viele Dinge, naja, fragwürdig sinnvoll waren, sagen wir es mal so, bin ich meinem Seminarleiter bis heute sehr dankbar, dass der so wahnsinnig darauf bestanden hat, dass wir sehr genau ausformulieren, was wir sagen wollen.
Mhm.
Und auf Lehrkraftsprache ist der unfassbar doll eingegangen. Das war so sein Steckenpferd. Gar nicht wegen Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen. Also er hat das nicht in diesen Zusammenhang gebracht. Aber das war ihm total wichtig, dass wir nur sagen, was gesagt werden muss. So knapp wie möglich. Überlegt euch jedes einzelne Wort, das ihr macht. Und wir mussten das aufschreiben. Nervt natürlich so ein Gehirn wie meins tierisch, dass das alles so ausformuliert werden muss. Aber bis heute bin ich so dankbar und ich merke den Unterschied, wenn ich ReferendarInnen oder auch PraktikantInnen begleite, die wahnsinnig toll noch in diesem Setting sind, aus, gerade wenn wir zum Beispiel was basteln wollen, irgendwie so ein Beispiel jetzt, ne? Oder es soll was auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden, dann kommen ja klassischerweise diese mehrschrittigen Dinge. Und dann gibt's so dieses, dann wird das gesagt, dann wird das nochmal wiederholt, aber eben nicht so systematisch, ne? Dann wird das sehr ausführlich gesagt. Dann noch, ja, also wie ich gerade gesagt habe, dann macht er nochmal das und das und das und dann wird das ein Gehuhl, ein ewig langer Anteil. Das nimmt einerseits den Kindern Lernzeit, aber ist auch für Kinder, die mit Sprache hadern, wirklich schwierig. Und deswegen an der Stelle kann ich nur ermutigen, egal wie lang man schon im Beruf ist, aber natürlich auch gerade, wenn man beginnt, sich wirklich diese Zeit zu nehmen, in der man in dem Beruf findet, auf Lehrkraftsprache zu achten, weil das ist ja auch unser Instrument. Und an so vielen Stellen, egal ob im neurodivergenten Kontext oder in so einem Kontext, eine klare, stabile, reduzierte, langsame Lehrkraftsprache ist key. Yes. Und es ist so lustig, weil wenn ich meine Kinder, ich habe ab und an mal in seltenen Fällen meine Kinder mit im Unterricht, wenn jetzt die Kita ausgefallen ist oder die Schule der Kinder hat Fortbildung oder so. Und dann ist immer so, Mama, du redest so komisch, wenn du da im Unterricht bist, weil ich mir das so antrainiert habe, ruhig zu sprechen. Ich habe total einstudierte Gesten zu bestimmten Tätigkeiten, also perfekt. Schneiden unterlege ich immer mit einer Geste, mit ganzer Visualisierung und das finden die natürlich immer sehr, sehr lustig. Also auch wirklich aus meiner Erfahrung Lehrkraftsprache, it is, also in ganz vielen Bereichen. Und von dort, von diesen wirklich ganz, ganz tollen Impulsen, würde ich gerne auf das Ende dieses Podcasts kommen. Und da gucken wir immer nochmal auf die Stärken. Du hast es hier schon so, so gut gezeigt, wie du arbeitest, wie stärkenorientiert du da bist. Ich mag es, dass das der Schlussimpuls ist. Und jetzt ist es natürlich so, dass es nicht die eine Stärke gibt, die ein Kind mit Sprachentwicklungsstörungen mitbringt, sondern dass das natürlich ein wahnsinnig individuelles Feld ist. Aber gibt es etwas, wo du sagen würdest, oh, das beobachte ich, eine bestimmte Fähigkeit, vielleicht eben eine bestimmte Stärke, beobachte ich bei doch recht vielen Kindern, die zu mir kommen?
Ich überlege. Tatsächlich ist es stark unterschiedlich. Das kann das kreative Kind sein, was sich im Basteln und Malen verliert, aber auch, wie ich vorhin angesprochen habe, ein Kind mit unglaublichen sozialen Stärken, was sich kümmert und empathisch ist. Die eine Stärke kann ich nicht identifizieren, nein.
Aber du hast ja schon sehr gut gesagt, dass es ganz wertvoll ist, genau aufs eigene Kind zu schauen und zu schauen, wo diese Stärke liegen könnte und der dann ganz viel Raum zu geben, damit die eine gute Balance schaffen kann. Patricia, ich danke dir für deine so umfassende Expertise und für deine Stimme. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich könnte mir ein Hörbuch von dir anhören. Du hast eine ganz tolle, ruhige Stimme. Ja, ich weiß nicht, ob das auch bei dir deine Berufsstimme ist, so wie bei mir meine Lehrkraftstimme. Aber könnte ich wirklich ewig zuhören. Vielen Dank für deine tollen Einblicke und die ganz, ganz konkreten, hilfreichen Tipps, die sich bestimmt hier jeder Zuhörende, jede Zuhörende mitnehmen konnte. Mehr über dich, was du so machst auf Instagram, auf deiner Webseite, in deiner täglichen Arbeit, wird alles ganz ausführlich in den Shownotes verlinkt. Schaut dort bitte unbedingt vorbei und klickt auch gerne nochmal auf das von mir am Anfang vorgestellte Kartenset. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
Ein Kopf voll Gott. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gott.